Bei der regenerativen Energie nach dem EEG ist es so, dass die aktuellen Kosten direkt vom aktuellen Stromverbraucher getragen werden. Bei der Kernenergie, da trägt das ganze Risiko der Steuerzahler. Und die Risiken für die Endlager, die 500, 800 Jahre lang gewartet werden müssen, damit die Hitze, die nicht zersprödet und wo die gekühlt werden müssen, das sind Kosten, die unsere Enkel und Urenkel und Ur-Ur-Ur-Urenkel bezahlen. Und die sind in keiner Rechnung dabei. Egal, wenn man jetzt sagen würde, man macht so wie bei der Solarenergie, dass man jedes Jahr 10% der Subventionierung wegnimmt und auf den Energiebetreiber umlegen würde. Bis in 5 Jahren werden die Kernkraftwerke abgeschaltet. So wie man bei der Solarenergie 10% von der Subventionierung oder von der Förderung zusammenstreicht jedes Jahr. So sollte man das bei der Kernenergie auch machen. In 5 Jahren gäbe es keine Kernenergie bei uns mehr. Wäre unbezahlbar.
Ja, und wenn ich eine Windmühle betreibe, ja, dann muss ich sogar Rückstellungen bilden, wenn die mal abgeschrieben ist und also irgendwie auseinanderfällt, dass ich also eben halt genügend Kapital noch habe, um den Schrott abzufahren. Und das müsste man mit den Kernenergiebetreibern auch machen. Die müssten Rückstellungen bilden, eben wie man eben für die nächsten Tausende von Jahren also ihren Müll da also eben halt behütet und versorgt.
Also der Röttgen hat ja gesagt, es geht vor allem um Netze und Speicherungstechnologien. Und das sind ja auch alles riesengroße Projekte, die da an den Start gebracht wurden. Sie haben gesprochen von einer Alternative einfach auch zu der zentralistischen Form von Energiegewinnung an sich. Was gibt's da oder haben Sie da Ideen oder?
Naja, also eben halt direkte Wärmeenergiegewinnung schon mal also auf den Häusern, dass man die Sonne reinspeist, ja schon mal, also um sein Wasser zu erwärmen. Einsparung natürlich überall, wo wir Strom und Primärenergien halt verpulvern. Also ich habe ja natürlich auch den CO2-Ausstoß im Kopf. Wir müssen unsere Häuser einpacken, wir müssen sparsamere Autos bauen. Und was mich auch noch ärgert, dass Windkunststandorte, ich komme jetzt aus Hessen, also eben unter einer CDU-Regierung Koch, also einfach aus den Plänen wieder gestrichen wurden, weil die gesagt haben, ja, das gefällt dem einen oder anderen nicht, wenn also auf dem Bergrücken also ein Windrad steht. Und da kann man sich also eben halt ja Gedanken drüber machen, ob ich also es eher ertragen kann, ein Windrad steht auf dem Berg, ja. Oder die anderen Geschichten, die wir jetzt besprochen haben, also dass man jahrhundertelang also auf diesen Atommüll aufpassen muss. Und
man könnte zum Beispiel auch Wärme-Kraftkopplung, also Heizung und Stromgewinnung in der Nachbarschaft fördern. Wenn Leute Lust haben, sich mit mehreren Häusern zusammenzuschließen, in einen Keller so ein kleines Kraftwerk zu stellen, dass man das fördert zum Beispiel. Ganz einfache Idee.
Aber ich habe gehört, ich habe mal eine Zahl gehört, dass nur 1,1% von der Energie durch solche Kleinkraftwerke irgendwie bestritten werden können. Ja? Die Zahl hat mich auch sehr verwundert, aber...
Das stimmt so nicht. Also man hat zum Beispiel, als ich angefangen habe mit der Windmüllerei, hat man gesagt, also in den nächsten 20 Jahren würde man allenfalls auf 5% kommen. Jetzt sind die 20 Jahre um, wir sind bei 15%. Also diese Prognosenrechnungen, die werden immer manipuliert.
Aber größtenteils eben große Windparks irgendwie in der Nordsee und so.
Also am besten funktionieren sie natürlich da, wo der Wind weht. Ja, das stimmt schon. Das Problem also des Transports, das kenne ich auch. Wir müssten natürlich die Kröte auch schlucken, dass wir das eine oder andere Tal im Schwarzwald halt doch noch zu einer Talsperre machen, also um auch Energiespeicher zu haben. Das ist halt im Augenblick also bei den regenerativen Dingen ein Problem. Es gibt eine gute Studie, dass man also, wenn man diese vernetzt, die unterschiedlichen Angebote, dass das ein relativ ausgeglichenes Energieniveau gibt. Also dann, wenn die Sonne scheint, dann speist es halt in Solarzellen ein, wenn der Wind weht, dann machen die was und dazwischen drin muss man halt noch ein paar Bioreaktoren haben, die auch sowas machen.
Die Wasserkraftwerke, wo man im Schwarzwald noch bauen müsste, glaube ich nicht, dass es notwendig ist. Man bräuchte nur zum Beispiel die Wasserkraft in Norwegen mit unseren hiesigen Kraftwerken kombinieren. Da ist eine Leitung zum Beispiel im Bau oder in der Planung, die unserem Bundeswirtschaftsminister Brüderle im Moment verhindert. Die Norwegen-Germany, Gleichstrom-Hochspannungsleitung. Und die würde in der Lage sein, große Mengen von unseren überschüssigen Windkraft, von der überschüssigen Windkraftproduktion dort zwischenzuspeichern und dann wieder hierher nach Deutschland runter zu transportieren. Da verweigert er im Moment die Einspeisungsmöglichkeit ins deutsche Netz. Wasserkraft in kleinerem Stil ist sicher eine sinnvolle Sache und dezentral auch. Riesige Wasserkraftanlagen, wie sie zum Teil in der Welt gemacht wäre, das ist sicher nicht das, was man braucht.
Nee. Auch das Wasserkraft, auch das Kraftwerk Pumpspeicherwerk,
wo sie im Hotzenwald gerade im Moment planen, wenn man das Geld nehmen wird, was das kostet, und in eine vernünftige Verbindung nach Norwegen investieren wird, dann wäre das Geld wesentlich besser angelegt.
Aber das ist halt auch nur ein Schritt. Also die Menschen müssen auch ihr Leben ändern und so. Also auch selber Energie einsparen. Und
mit Sicherheit, ja.